Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe.
Ja, wir erleben jetzt im März 2026 Geschichte und in wenigen Jahren wird man auf diese Zeit zurückblicken und das genau so einordnen.
Wenn wir, meine Damen und Herren, den Kampf um unsere Demokratie gewinnen wollen, dann müssen wir die Herzen wieder zurückgewinnen.
Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 2,1 Millionen, dem Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme im Wahljahr. Uns interessieren die großen Themen dieser Zeit, die Stimmung in Sachsen-Anhalt und in Ostdeutschland, gesellschaftliche Entwicklungen und die Folgen für Politik und Wahlen. Unser heutiger Gast gehört in diesen Tagen zu den gefragtesten Gesprächspartnern in Deutschland. Er ist der Sänger der Punkband Feine Sahne Fischfilet aus Mecklenburg-Vorpommern, war zuletzt unter anderem im Podcast von Paul Ronsheimer zu Gast und hat auch der Süddeutschen Zeitung vor einigen Tagen ein viel beachtetes Interview gegeben. Heute ist er uns nach Magdeburg zugeschaltet. Herzlich willkommen, Jan Gorkow, besser bekannt als Monchi.
Moin.
Hallo Jan. Wir reden über die Landtagswahl. Es ist ja gerade wirklich sehr viel in Bewegung, sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in Mecklenburg-Vorpommern. Und viele Menschen haben auch wirklich gerade Sorge mit Blick auf diese Wahlen, was danach kommt. Und ich würde gerne von dir wissen, ist das eigentlich jetzt gerade eine gute Zeit für Punkrocker oder ist das auch bei dir so, dass eigentlich die Sorge gerade überwiegt, was so wohl kommt in nächster Zeit?
Ja, ich glaube bestimmt, es ist eine gute Zeit für Punkrock, aber das ist in erster Linie jetzt nicht mein... Ich glaube, es gibt gerade was Wichtigeres als Punkrock. Ja, also das ist jetzt nicht das, die Prämisse. Und ja, das ist natürlich so maximal unsexy, wenn man in der Punkrockband spielt, sowas zu sagen. Aber ich meine, ich lebe da, wo 54% der Leute bei uns im Ort die AfD gewählt haben. Da, wo ich mich freue, wenn wir in 10, 15 Jahren noch sagen können, wir haben eine stabile Demokratie. Dass das für einen Punkrock-Sänger nicht das Geilste ist, was man sagen kann und Coolste, ist mir klar, aber ist mir auch scheißegal, weil ich glaube, es gibt gerade viel Wichtigeres als Punkrock.
Du hast ein Buch geschrieben, Jenseits der Brandmauer, das gerade wirklich viel diskutiert wird. In vielen Medien wird es aufgegriffen, weil das auch vom Thema her jetzt zu diesen Landtagswahlen natürlich wie die Faust aufs Auge passt. Zustimmungswerte der AfD von 40-50% hast du gerade schon selber angesprochen. Auch in Sachsen-Anhalt spielt das eine große Rolle. Also hier gibt es bei vielen Menschen die Fragen, wie geht man miteinander um, wenn 40-50% der Leute zum Beispiel AfD wählt, der Rest nicht. Es gibt eine große Polarisierung und viele Fragen sich, wie geht man miteinander um? Was braucht es möglicherweise für neue Gesprächsräume, um irgendwie im Gespräch zu bleiben? Und mich würde interessieren, was ist denn da mittlerweile deine Antwort darauf? Also was würdest du den Menschen in Sachsen-Anhalt da auch raten in diesen Fragen?
Ich glaube, es gibt nicht die Antwort und das muss natürlich jeder und jede für sich selber entscheiden. Und natürlich sind die Antworten in einer Stadt andere als vielleicht in der Provinz oder in der Kleinstadt. Aber ich lebe einfach in einem Dorf, in einer Kleinstadt und ja, es unter 3000 Einwohnerinnen leben hier und 54% der Leute haben die AfD gewählt. Und jeder, jede, die in einer Kleinstadt wohnt, wird wissen, ich lebe da, wo man sich nicht aus dem Weg gehen kann. Das ist einfach völlig absurd. Ja, also man muss miteinander leben, streiten, vielleicht auch mal lachen, diskutieren. Man kann sich hier gar nicht aus dem Weg gehen. Das war auch einer der Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich ganz oft das Gefühl hatte, wenn ich so Diskussionen erlebt habe im Fernsehen, in den Zeitungen, die überhaupt nicht meine Realität wiedergespiegelt haben, weil ich bin jetzt kein Journalist, der da 2 Tage aufs Dorf fährt und dann eine Reportage schreibt und wieder weg ist. Oder auch nicht ein Aktivist, der dann zur nächsten Landtagswahl irgendwie fährt und sagt, ja, dann engagiere ich mich jetzt da, sondern ich liebe es ja auch hier, wo ich lebe. Und das ist die Ambivalenz, die, glaube ich, auch viele Menschen nachvollziehen können, die keinen Bock haben, der AfD hinterherzulaufen. Also dieses, ich bin Lokalpatriot, ich liebe es, in Mecklenburg-Vorpommern zu leben. Aber natürlich ist es manchmal auch nicht nur einfach mit der Liebe. Ich glaube, dieses Thema Brandmauer auf so einer gesellschaftlichen Ebene, ne, es gibt ja verschiedene Ebenen da, auf dieser gesellschaftlichen Ebene, die ist völlig absurd und nicht zu halten in einem Dorf und einer Gemeinde. So, und ich erkläre das ja auch in dem Buch und sage, ich habe immer in Mecklenburg-Vorpommern gelebt, aber eine Zeit lang dann auch mehr in Rostock, in der Stadt. Und da ist es mir viel einfacher gefallen, jeden AfDler über einen Kamm zu scheren und zu sagen, sind alle gleichen, alle gleich scheiße. Aber wenn ich auf dem Dorf wohne, umso näher ich den Menschen bin, umso schwerer fällt es mir, alle über einen Kamm zu scheren oder alle zu hassen oder so ein Quatsch. Ja? Und das sind die Widersprüche, die ich da im Buch aufmache, die Fragen, die Diskussionen, die dann vielleicht auch manchmal ja Leuten vor den Kopf stoßen oder wo sich Leute vielleicht aus der Stadt fragen, wie kann denn das sein, dass der sagt, diskutiere mit irgendwelchen AfD-Lern oder ich habe vielleicht sogar auch gute Momente mit denen, ja, wenn ich in dem Buch aufmache, dass es auch da ist, immer eine klare Kante zu den Überzeugungsideologen geht, zu den Überzeugungsarschlöchern, aber dass es auch sympathische Menschen gibt, ja, das überhaupt auszusprechen, die AfD bin, was überhaupt auszusprechen ist für einige Leute, geht gar nicht. Ich berichte einfach nur von der Realität, in der ich mich bewege.
Das Buch, das greifen wir gleich nochmal ein bisschen genauer auf, haben wir gelesen, wollen wir auf ein paar Stellen eingehen, weil das auch mit Sachsen-Anhalt, glaube ich, viele Parallelen gibt. Aber mich interessiert, was dein Blick auf Sachsen-Anhalt auch ist. Ihr wart, glaube ich, mit eurer Band letztes Jahr hier im Bundesland. Im November bist du wieder da für eine Lesung, für dein Buch. Wie hast du denn die Stimmung in Sachsen-Anhalt erlebt? Gibt es da Unterschiede zu Mecklenburg-Vorpommern? Gibt es da Parallelen aus deiner Sicht?
Ich glaube, da gibt es ganz viele Parallelen, weil wir beides sehr ländlich geprägte Bundesländer sind. Und wenn ich mit den Leuten hier auch gesprochen habe, wenn wir in Magdeburg waren oder wenn wir auch in Burg waren, ja, dann glaube ich, gibt es da ganz oft einfach die gleichen Diskussionsstände, die gleichen Fragezeichen, die man selber hat. Ich glaube, viele Leute haben in diesen Zeiten viel mehr Fragezeichen als Antworten. Ich jedenfalls, bei mir ist das so und auch mit vielen Menschen, die ich da gesprochen habe. Weil natürlich fragt man sich, Alter, was ist hier alles ins Rutschen gekommen? Und wie krass hat sich das alles polarisiert innerhalb der letzten 10 Jahre? Weil man konnte sich, also ne, vor 10 Jahren haben vielleicht noch alle die ausgelacht, wenn die gesagt haben, ja, die AfD wird mal stärkste Partei und nicht nur bei uns in den Bundesländern, sondern sogar auf Bundesebene. Da hätten alle noch gesagt, ja, ja, genau, so ein Quatsch. Und ich glaube, wir sind Bundesländer, wo es schneller geht als vielleicht in einigen Bundesländern im Westen. Ich glaube aber nicht, dass das in erster Linie nur ein Ost-West-Ding ist, sondern eine Stadt-Land-Diskussion in ganz vielen Punkten. Und sehe da ganz viele Parallelen immer fernab von den verschiedenen Bundesländern zu, ja, Parallelen zu Stadt-Land sozusagen. Und auch die Unterschiede in erster Linie.
Ja. Ihr habt ja auch eine gewisse Historie mit Sachsen-Anhalt. 2018 war das, da hatte ich auch damals selber viel darüber berichtet. Da wolltet ihr eigentlich spielen in Dessau im Bauhaus zum 100-jährigen Bauhausjubiläum. Da hat das ZDF euch eingeladen für ein Live-Konzert beziehungsweise für einen Mitschnitt. Und das ist aber von der Bauhaus-Stiftung letztlich abgesagt worden. Die ist auch politisch besetzt mit CDU-Politikern aus der Regierung. Ist abgesagt worden mit der Begründung, das Bauhaus soll nicht zum Austragungsort politischer Agitation und Aggressionen werden. Und ein Teil der Begründung war auch, Rechtsradikale hätten dann schon gegen den Auftritt eurer Band damals mobilisiert. Mich würde mit ein paar Jahren Abstand interessieren, was war denn für ein Moment in eurer Karriere, in der Bandkarriere? Wie blickst du da jetzt im Nachhinein darauf zurück?
Ja, wir haben ja mehrmals solche Situationen erlebt in unserem Leben. Da war jetzt nicht deshalb auf einmal das erste Mal, dass uns ein Konzert abgesagt wurde oder dass es Bedrohungen von Neonazis gab. Aber das war natürlich schon etwas, was der Medial ja total hochgegangen ist, weil es natürlich bitter war, dass das Bauhaus Dessau da vor so diesen ja Einschüchterungen von den Nazis auch eingeknickt ist, ja. Und ich glaube, das ist etwas, wenn ich mir das jetzt anschaue, worauf man sich einfach in den nächsten Jahren noch viel mehr darauf vorbereiten kann, dass es auch aus einem Gehorsam geben wird, weil die Leute so wenig Stress wie möglich haben wollen und natürlich teilweise auch abhängig von Geldern sind. Das ist aber etwas, glaube ich, wovon man sich so, wenn es irgendwie geht, so gut wie möglich unabhängig machen muss, um nämlich eine Stärke auszustrahlen, zu sagen, ey, wir sind nicht unabhängig nur von euren Geldern und nicht nur von den Stimmungen innerhalb der Gesellschaft. Wenn ich aber an Dessau denke, ist für mich da zum Beispiel einfach viel mehr nachher der Punkt gewesen, diese ganzen, dann explodiert das ja und dann hat das nachher vielleicht gar nicht mehr so viel mit einem selber zu tun. Dann gab es da riesen Unterschriften, wissen Demos und sowas alles. Ne, wir wollten ein Konzert spielen. Wenn ich an Dessau denke, denke ich viel mehr daran, dass wir dann aus dem Bauhaus Dessau Konzert, Brauhaus statt Bauhaus Konzert gemacht haben. In der, ich glaube, 2x, 3x so großen Location und dann Konzert gespielt haben mit ganz vielen Leuten aus Sachsen-Anhalt, die das innerhalb kürzester Zeit mit uns organisiert haben. Und ich denke, das sind Momente, auf die man sich da viel mehr konzentrieren muss, auch in diesen Zeiten. Das ist etwas, was ich in dem Buch immer wieder versucht habe. Natürlich machen mir gewisse Entwicklungen Sorgen, aber diese Weltuntergangsstimmung, dieses sich nur auf das Negative konzentrieren, das ist etwas, was die Seele kaputt machen wird auf Mittellangstrecke, wogegen man ankämpfen muss und wo man sich dann, wie beispielsweise bei dieser Geschichte in Dessau, und das versuche ich wirklich in meinen Kopf abzuspeichern, viel mehr an diesen tollen Abend da in Dessau erinnere mit all den tollen Leuten da aus Sachsen-Anhalt. So.
Jetzt reden wir über Dessau, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, ländlicher Raum und Städte. Du hast gerade schon selber gesagt, für dich ist das Thema AfD-Unterstützung, die große AfD-Unterstützung, die es gibt in den beiden Bundesländern, ein Stadt-Land-Thema. Erzähl das mal, wie du das meinst. Also ist die Unterstützung im Land einfach größer auf dem Land oder wie meinst du das?
Ja, ich denke ganz klar, da wo ich lebe, ich meine, ich kann ja nur aus meiner Erfahrung heraus berichten. Ich bin kein Wissenschaftler und alles, aber da wo ich lebe, waren bei den letzten Wahlen 54% haben die AfD gewählt und die zweitstärkste Partei war die CDU. Ja, mit 12% oder 11 oder sowas. Die Grünen hatten hier 2%. Also es gibt da, wo ich lebe, gar keine Parteienbindung größtenteils zu diesen anderen Parteien. Es ist, denke ich, wenn ich mit den Leuten spreche, jetzt beispielsweise im Saarland, wir sind auf Tour, spielen mit der Band und ich spreche mit Leuten aus dem Saarland oder Baden-Württemberg, aus Dörfern, Kleinstädten, dann sind mir deren Probleme präsenter oder sind das teilweise die gleichen Probleme viel mehr, als wenn ich jetzt mit jemandem vielleicht spreche aus einer ostdeutschen Großstadt, sag mal aus Potsdam oder so, ja? Das meine ich damit. Und dass ich glaube, dass viele kennen, dass das halt dann manchmal einfach verschiedene Realitäten sind. Ich sag dir mal, bestes Beispiel, wir machen jetzt nächste Woche wieder unser Dorffest, das Wiesn-Jahn-Festival. Das ziehen wir seit 10 Jahren dort auf. Und unser Headquarter, also wo unsere ganzen Crewleute ankommen und so, das ist die Waldperle, die ist in der Nähe vom Veranstaltungsgelände. Und das ist hier das Restaurant, da kommen die ganzen Crewleute an. Gleichzeitig ist das der Ort, wo öfters mal AfD-Stammtische stattfinden. Ja, das können sich Leute vielleicht aus der Stadt gar nicht vorstellen. Da kommen Leute zu mir und haben gesagt, ja, Mensch, wie könnt ihr da denn das machen und so. Ich sag, Digga, das ist das einzige Restaurant, was es hier gibt. Verstehst du, worüber wir reden? Ja, die AfDler würden sich doch in den Hosen pissen vor Lachen, wenn wir dann sagen, oh Gott, nee, jetzt gehen wir aber weg. Hier gibt's gar keine andere Kneipe. Ja, das meine ich, du kannst dich in den Städten immer in deinen Bubbles verziehen, du kannst dich in deine Wohlfühlzone verziehen und dich dabei gut fühlen. Das ist hier nicht möglich. Nicht, dass man sich nicht manchmal wünschen würde, das sage ich nicht. Ja, ich erzähle einfach nur, wie es ist mit den schönen Momenten, mit den scheißen Momenten. Das sind für mich einfach klare Dorfgeschichten, die ich denke, Leute aus den Provinzen viel mehr nachvollziehen können als vielleicht Leute aus der größeren Stadt.
Und wie macht man es dann? Wie bleibt man im Gespräch? Wenn man weiß, im eigenen Ort haben 50% der Leute AfD gewählt und man hat nicht das gleiche Weltbild. Das ist von Anfang an klar. Wie macht man es dann? Wie bleibt man im Gespräch? Wie redet man miteinander, dass man sich trotzdem in die Augen gucken kann?
Hier läuft ja nicht jeder mit einem Parteilogo über den Kopf. Ja? Und vielen sind die ehrlich gesagt sogar scheißegal. Es ist eher so, du hörst ja mal in Zwischentönen, wenn du mit Leuten diskutierst. Manchmal sagen Leute natürlich auch, wie wählen die. Und dann weißt du, ja, dann bist du vielleicht mit denen am Diskutieren. Manchmal hast du auch gar nicht die Kraft. Manchmal habe ich auch keinen Bock. Ja, nur Leute, die halt in Orten leben, wo nicht 54% der Leute die AfD wählen, die werden sagen, ja, du musst immer was sagen. Ja, nein, manchmal hast du keine Kraft dafür. Und manchmal doch. Und manchmal gibt es Momente, wo du vielleicht einfach versuchst, Sachen zusammenzureißen. Also ich beschreibe das ja zum Beispiel, wir haben den Skatepark. Wir haben 4 Jahre lang dafür gekämpft, einen Skatepark bei uns im Dorf aufzubauen. Und das war mit bürokratischen Hürden ohne Ende, gab es da zu meistern. Manchmal habe ich nicht mehr dran geglaubt, dass wir das schaffen. Ja? Und letztes Jahr gab es große Arbeitseinsätze mit 60, 70, 80 verschiedenen Leuten. Und da würde ich sagen, da waren ganz viele verschiedene Menschen. Jede Partei, die es potenziell hier schaffen kann, bei uns in den Landtag einzuziehen, waren davon Wähler da und haben damit geholfen, waren mit am Start. Und das sind gute Momente. Und genauso geht es nicht darum, wenn wir zum Beispiel das Wiesn-Jahr machen. Die Leute wissen ja, wo wir stehen. Wir machen Vorträge zur Seenotrettung. Wir machen eine Lesung über die AfD. Ja, ich werde mit Leuten darüber diskutieren und sagen, die Partei, das Parteiprogramm, viele Sachen davon finde ich scheiße. Ich würde mich freuen, wenn die AfD von der Macht ferngehalten wird. Ich werde aber nicht alle AfD-Wähler auf die gleiche Ebene wie mit der Partei stellen. Ja, genauso gibt es Momente, wo du sagst, okay, da hast du keine Kraft mehr. Mit irgendwelchen Überzeugungsarschlöchern brauche ich nicht diskutieren. Ich sag dir mal ein Beispiel. Wir haben am Wochenende gerade ein Konzert gespielt im Plattenbaugebiet auf dem Dresch in Schwerin. Gilt als größtes Plattenbaugebiet Norddeutschlands, um für so Kids in einem Jugendclub so Outdoor-Fitnessgeräte zu holen. Das haben die seit Jahren versucht ranzuholen, hat nicht geklappt. Wir kennen die seit Jahren, haben mit dem Musikvideo gedreht, ey, wir spielen ein Konzert. Dann haben wir da 45.000 Euro zusammengesammelt, ja. Und da drehen Leute völlig durch, quatschen einem voll oder schreiben in den Kommentarspalten, ja, was, die Kamacken und die wieder und wir sind nicht das Sozialamt. Das sind fertige Leute. Das sind abgehängte Menschen im Sinne von wirklich, wo ich sage, macht euer Ding, aber auf die werde ich keine Kraft verwenden. Wenn ich hier rumlaufe, kann ich nicht sagen, dass 54% aller Menschen genauso ticken wie die. Manchmal würde es mir auch viel einfacher fallen, wieder so schwarz-weiß zu denken in ganz vielen Sachen. Aber ich denke, man muss in diesen Zeiten differenzieren und dabei auch klar natürlich den Haltung sagen. Damit meine ich nicht, dass man immer sagt, ach, ist ja alles gut. Nein, wenn wir hier ein Konzert spielen nächste Woche bei uns auf dem Dorf. Nein, wenn wir die inhaltlichen Veranstaltungen auch dazu machen, dann sind wir natürlich auch da klar positioniert und sagen, ey, wir haben keinen Bock drauf. Der Punkt ist nur, dass wir da leben, wo man dafür einen Preis zu zahlen hat. Ja, ich glaube, wenn ich denn manchmal mit Leuten quatsche, ich saß mit so Kumpel zusammen und die haben gesagt, ja, und hier mit AfD-Lern und alles scheiße und mit Nazis und das müsst du und aufs Maul und was. Und dann habe ich die gefragt, Digga, wann hast du das letzte Mal wirklich vor Faschos gestanden? Also pur, berichtig. Und wann hast du das letzte Mal mit einer AfDler gestritten? Und die gucken dich an und da kommt nichts. Ja, das ist ein großes Problem.
Das interessiert mich. Du redest über Schwarz-Weiß-Denken, was nicht möglich ist in jeder Situation. Gleichzeitig greifst du schon im Buchtitel auch den Begriff Brandmauer auf. Da geht es ja darum, dass im Grunde eine strikte Abgrenzung gibt zwischen AfD und allen anderen Parteien, vor allem eben CDU. Aber du äußerst dich kritisch zum Thema Brandmauer. Warum siehst du den Begriff so problematisch?
Nein, nochmal. Also ich unterscheide das auf dieser gesellschaftlichen Ebene, auf dieser Dorfebene. Und dann gibt es natürlich die parteipolitische Ebene. Der Punkt ist nur, ich glaube, ich habe jetzt in den letzten Wochen 40 Interviews gegeben. Und ich sage in jedem Interview, ich würde mich freuen, wenn die AfD von der Macht ferngehalten wird. Und wenn ich weiß, dass dieses Interview rauskommt, dass Leute hören, weiß ich, dass ich dafür wieder teilweise angerotzt werde. Ja, also ich kriege sofort einen Preis dafür zu zahlen. Also ich sage das die ganze Zeit in ein Gebiet, wo ich aber davon ausgehe, dass sie immer mehr Macht übernehmen. Ich lebe da, ich würde mich freuen und habe da vielleicht auch früher dran geglaubt. Vor ein paar Jahren haben die uns alle immer erzählt, und ich habe es ja auch geglaubt, ja, also die AfD wird nicht stärker und das Wählerpotenzial ist ausgeschöpft. Das ist ausgeschöpft. Wir sind aber bei 54% angekommen und im Bund sind die auch die stärkste Partei. Also was ich sagen will ist, diese Aussagen, diese Diskussion manchmal in Talkshows, wo es nur heißt, oh Gott, die Brandmauer darf nicht fallen, das darf nicht fallen, die reichen mir nicht aus. Ich lebe da, wo ich mich damit auseinandersetzen muss. Was ist denn, wenn es soweit ist und auf kommunalpolitischer Ebene, auf Landkreisebene ist diese Brandmauer gefallen? Schön, wenn ich Unrecht habe und das nicht weiterfällt. Aber ich gehe nicht von aus und ich habe nicht das Gefühl, dass die anderen Parteien, da wo ich lebe, das Umgewissen bekommen. Denn die AfD, die ist hier nicht stark, weil wir alle so eine geile Motherfucker sind, sondern weil die anderen so schwach sind. Das ist das Problem. Die AfD macht hier Stammtische und auch nicht andauernd. Man muss die auch nicht zu den Riesenhelden machen. Aber die müssen nicht mal viel machen, um mehr zu machen als die anderen. Und das ist das Problem, warum ich mich darauf vorbereite, kopfmäßig, seelisch, moralisch, wenn es soweit sein sollte, dass die in Regierungsverantwortung kommen. Und das ist für mich dieser Punkt in dem Buch, zu sagen, weg von diesen Weltuntergangsszenarien. Ja, ich sehe, da wird viel Scheiße auf einen zukommen. Aber die Sache kann doch nicht sein, dass man die ganze Zeit mit Kopf nach unten geht. Und die Variante wird auch nicht sein, bei euch im Bundesland hat, die heißt ja, Rainer Haseloff. Ja, es geht mir nicht darum, ich bin keine 20 mehr und muss billig gegen die CDU schießen. Es wäre mir scheißegal, wenn das auch ein SPD oder von der Linke wäre. Also der hat ja noch Menschen erreicht. Was ich sagen will ist, wenn so eine Leute aber in Interviews sagen, ey, wenn die an die Macht kommen, dann bin ich hier weg. Was macht das mit all den Menschen auf den Dörfern, da wo ich lebe, da wo die Leute in Sachsen-Anhalt leben? Erstens, ganz viele Leute können sich vielleicht gar nicht leisten, wegzuziehen. Zweitens, viele wollen da nicht wegziehen, weil Familie, weil Arbeit, weil sie sich auch da wohlfühlen. Wie gesagt, ich liebe es hier. Das ist für mich eine Attitüde, die diesen Leuten in die Hände spielt. Das kann nicht sein. Und darum geht es mir in diesem Buch, zu zeigen, okay, selbst wenn die immer mehr Macht übernehmen, wir werden versuchen, weiter punktuell Akzente zu setzen, ohne mir einzureden, dass man als Band irgendwelche Wahlen verändert.
Das heißt, ich verstehe dich so, du sagst, die demokratischen Parteien oder die Parteien außer der AfD gehen auch falsch um mit den Wählern der AfD.
Das will ich auch nicht so verallgemeinern sagen. Ich habe keinen Bock, alle Parteileute über einen Kamm zu scheren. Ich habe Freunde, die sind Landtagspolitiker. Ich habe Leute, die sind in der Kommunalpolitik. Ich habe da riesen Respekt vor. Der Jan, der Bürgermeister, hammergeiler Typ. So, ne? Alles Leute, die ich feier. Aber Leute, die in der Kommunalpolitik sind und Parteinamen dahinter haben, SPD, CDU, Linke, wie auch immer, die können gar nicht das umreißen, was sie in Berlin verreißen. Das ist der Punkt, den ich sagen will. Da tun die Leute mir auch wirklich punktuell leid. Und auf dieses mit der Ansprache, das ist etwas natürlich, was die AfD aus dem FF kam. Ja, so, und weil die Leute, wenn ich hier mit denen spreche, wenn ich mit den Leuten diskutiere, dann sind das, sagen wir, ganz unterschiedliche Meinungen. Was weiß ich, die einen sagen, sie haben Angst vor Krieg, die anderen sagen, sie haben Angst vor Rente, die anderen haben Angst davor, Scheiße. Früher haben sie Kommunismus eingeprügelt gekriegt, jetzt haben sie sich Kapital aufbauen können, einige, und haben Angst, Scheiße. Wir wollten doch das erste Mal unseren Kindern was vererben. Das geht alles weg. Also diese Angst, die kann ich ja nachvollziehen. Für anderen ist Hauptthema Migration, wie auch immer. Aber der rote Faden ist bei ganz vielen Leuten hier die Abgegessenheit von der Berliner Politik. Das ist so. Und das Problem für ganz viele hier vor Ort, die nicht Bock auf die AfD haben, ist, dass du auch nicht authentisch verkaufen kannst und sagen kannst, ja Mensch, guck mal, nein, hier gibt's doch so vielen geilen Leute, auch bei uns in der Gegend, im Landkreis, die brennen so krass, die anderen Parteien fühle ich total. Das ist ein totales Problem. Und wenn die hier zum Beispiel bei Bürgermeisterwahlen irgendwie noch gewinnen wollen gegen die AfD, dann ist es so, dass du es eigentlich nur noch schaffst, wenn du in so freien Wählergemeinschaften bist. Ja, also in Jahren freie Wählergemeinschaft sozusagen, der Bürgermeister im Anklam 20, 30 Kilometer weg von uns, das sind Leute, die noch gegen die gewinnen können. Ja, der Ankamer Bürgermeister hat haushoch gegen den AfD-Kandidaten gewonnen, weil der von dort kommt, weil der authentisch für diese Region brennt. Das ist das, was ich sagen will. Ich glaube, die Leute sind gar nicht alle hammerheiß. Einige schon, natürlich. Es gibt diese Überzeugungsasche hier. Aber sind gar nicht hammerheiß auf die AfD, sondern die sind vor allen Dingen abgegessen von Berlin. Und da ist die AfD für die ganz oft das, ja, das beste Ventil aus ihrer Sicht.
Ja, was mich interessiert, du sagst gerade, du bist schon im Kopf so weit, dass du dich im Grunde vorbereitest auf den Fall der Fälle. Ja, die Frage ist ja, auf welche Sachen bereitest du dich dann vor? Also was wäre dann für dich sozusagen, was würde dann passieren aus deiner Sicht, wenn es dann soweit ist?
Oh, keine Ahnung, ich versuche mich wirklich als Mensch, der hier lebt, nicht die ganze Zeit, dass mein Kopf um die Wahlen dreht, sondern ich glaube, für die Parteien ist ganz oft wichtig vor den Wahlen, für die Menschen ist nach den Wahlen wichtig. Unser Dorffest, das wirst du in Jahren, das machen wir nächste Woche. Und weißt du, was wir nächste Woche gleich ankündigen? Dass wir es 2027 wieder machen. So, also ich versuche, mir einfach das selber zu erhalten. Die Scheißtage, die kommen von selbst. Die guten, die muss man sich erkämpfen. Das habe ich in meinem Leben gelernt. So, das sozusagen, sich diese Lebensfreude zu erhalten, diese Lust, was zu machen, das sind Sachen, die ich mir erhalten will. Und wo ich natürlich aber auch manchmal denke, scheiße, dieses ganze Gemecker ist manchmal auch ansteckend. Und manchmal habe ich vielleicht auch keinen Bock mehr. Ich sag dir ein Beispiel. Wir machen den Skatepark auf. Nach 4 Jahren kämpfen da die ganze Zeit. Und 3, 4 Wochen vorher steht einer bei uns am Dorf, am See und sagt mir, ja, was ist, Monschi, was soll das hier mit dem Skatepark? Wir sind nicht in der Großstadt, will doch keine, er macht hier nicht einen Spielplatz. Und dann gucke ich ihn an und sage, Digga, was willst du? Dann mach doch einen Spielplatz, mach doch einen Kunde. Ja, und dann guckt er mich an, die Luftpumpe, und das ist dann fast ein Jahr her, der Kunde hat die Luftpumpe, hat keinen scheiß Spielplatz irgendwie initiiert. Nichts, gar nichts. Für sich selber das zu erhalten, in diesen stürmischen Zeiten, immer mehr machen als meckern. Das ist für mich etwas, was ganz wichtig ist. Und was ich natürlich aber auch manchmal sehe, was vielleicht, ja, wo ich mich frage, kriege ich mir das erhalten? Dann natürlich politisch gesehen, ja, wenn diese Remigrationsfantasien, wenn ich teilweise von den Überzeugungsleuten rede, die differenzieren nicht. Da ist bei vielen Leuten die Zeit des Differenzierens vorbei. Ich sehe viele Freunde, die sagen, okay, scheiße, die haben Angst. Was wird denn mit mir passieren? Auf dieser kulturpolitischen Ebene. Wie viele Sachen, die, glaube ich, für viele Leute eine Selbstverständlichkeit waren, die werden abgesägt werden, ja, und da, glaube ich, sind viele Leute noch nicht drauf vorbereitet oder hoffen noch immer, dass das alles so bleibt. Für mich war immer das Wichtigste, dass wir als Band, wenn wir dieses Festival machen, dass wir unabhängig sind von irgendwelchen staatlichen Geldern. Das ist ein ungefördertes Festival, was wir hier aufziehen mit 5000 Leuten. Aber es wird in den nächsten Jahren, glaube ich, ein massives Kultursterben geben auf dieser Ebene, wie man es kennt, weil diese Gelder gestrichen werden. Und da habe ich große Angst davor und ich finde das traurig. Auch da muss man differenzieren, aber das wird die AfD nicht machen, weil ich habe auch genug Projekte kennengelernt, wo ich sage, die brauchen nicht gefördert werden. Was für eine Scheiße. Da konnten Leute Anträge schreiben, haben an der Uni gelernt, wie man einen Antrag schreibt, haben dann ihre Stelle abgesessen, aber nicht für die Region gebrannt. Aber für Projekte, die aus dem Ort, für einen Ort kommen, von Leuten, die für die Sache brennen in ihren Projekten, da finde ich es total gut und wichtig, wenn das gefördert wird. Aber ich denke, leider wird es dort einen Kahlschlag geben und viele Leute sind darauf leider noch nicht vorbereitet. Das wird bitter.
Wir gehen nochmal einen Schritt zurück, wo unklar ist, wie es ausgehen wird in beiden Bundesländern. Wenn man dich über Jahre verfolgt hat, da hat man vor Jahren noch den Eindruck gehabt, dass du im Grunde gesagt hast, Kulturveranstaltungen, Konzerte, Kunst kann gesellschaftlich wirklich was verändern. Hat man den Eindruck, dass du das heute möglicherweise nicht mehr so siehst, beziehungsweise nicht mehr sozusagen so vollumfänglich so sehen würdest?
Nee, es ist richtig, was du sagst. Also differenzierter. Vor 10 Jahren habe ich mir auf jeden Fall, glaube ich, eingeredet. Also da haben wir ja zum Beispiel so ein, noch nicht komplett im Arsch-Kampagne gemacht, sind auf die Dörfer gefahren, kurz vor den Wahlen, haben ganz viele Lesungen gemacht, Konzerte gespielt, Fußballturniere veranstaltet, gegrillt. Da habe ich mir, glaube ich, sowas eingeredet wie, ja, und wenn ich denn da auf der Bühne stehe und sage, will nicht die AfD und wir machen diese Kampagne, vielleicht 1-2%. Das halte ich jetzt für völlig blauäugig. Ich glaube, dass wenn Feine Sahne Fischfilet sagt, wählt nicht die AfD und deswegen machen wir das auch nicht vor den Wahlen und sagt, ja, wählt die nicht. Ich glaube, kein einziger Mensch weniger wählt die AfD. Vielmehr sind die Leute bei uns so drauf, auch wenn ich mit den Menschen hier quatsche, die sagen dann, oh, nicht auch noch schon wieder die und die quatschen mich noch voll. Die kriegen da so ein bisschen den Stasi-Vibe oder den DDR-Vibe. Ich lasse mir hier nichts vorschreiben. Und wählen die vielleicht nachher dann vielleicht sogar noch mehr Leute aus Trotz. Und ich glaube, dass alle Kultur und Musik und ja Kultur auf ganz vielen verschiedenen Ebenen total wichtig ist. Mich hat das als Jugendlicher total geprägt. Ich glaube aber, die Kultur sollte sich nicht zu wichtig nehmen. Wir könnten auch 10 Wesen-Jahren-Festivals machen. Wir werden aber nicht irgendwas an den Wahlen verändern. Du kannst aber in so Dörfern, Gemeinden, kannst du Akzente setzen. Und natürlich, glaube ich, bringt das diese Gemeinde in Jahren, wenn wir nächste Woche wieder mit ganz vielen Leuten hier von vor Ort dieses Festival machen, die nicht alle so ticken wie wir, die aber trotzdem teilweise damit helfen, prägt das den Ort natürlich aus meiner Sicht geiler, als wenn da, sag ich mal, ein Rechtsrock-Festival gerade wäre. Ja, ich sage nur, nicht überschätzen, aber auch nicht unterschätzen. Weil sonst bist du ja auch immer mit Enttäuschung konfrontiert. Ja, und ich glaube, es ist viel wichtiger, das unabhängig von Wahlen zu machen als Bands. Das ist nicht wie, okay, jetzt auf einmal spielen alle nochmal so ein bisschen so ein paar Konzerte vor oder irgendwelche Aktionen vor den Wahlen. Nein, viel wichtiger ist, nach den Wahlen präsent zu sein. Viel wichtiger ist, dann am Start zu sein, wenn es nicht um die Wahlen geht. Weil dann wirst du authentisch die Leute vielleicht auch erreichen und sagen, hey, mir geht es hier um was. Und mir geht es nicht nur um irgendeine Agenda oder so, sondern mir geht es hier auch um die Region. Weil ich kann dir auch sagen, das ist ja die Ambivalenz. Ich mag die Leute auch zum großen Teil hier sehr, sehr gerne. Ne? Und ich will, dass es den Menschen gut geht. Ja. Und ich habe auch 1000 Fragen im Kopf. Wenn du so ein Buch schreibst, dann werden Sachen manchmal klarer. Und wir waren nach der Wende, waren wir das jüngste Bundesland Deutschlands. Jetzt sind wir auf dem vorletzten Platz, auf Platz 15. Nur noch ihr seid älter. Ja. Also, was für Fragen werden hier in unseren beiden Bundesländern alles auf uns zukommen? Wie viele Fragezeichen gibt es da in Sachen Elternwerden, in Sachen wirtschaftlichen Sachen? Mann, oh Mann, oh Mann, wie wird es wohl in 15, 20, 25 Jahren sein? Ja, und da zu kämpfen und irgendwie in seinen realistischen Rahmen, den man hat, punktuell tolle Akzente setzen zu können. Das ist das, was wir versuchen mit der Band, was ich versuche mit dem Buch auszustrahlen und nicht in diese Weltuntergangsstimmung zu verfallen, auch wenn es mir manchmal nicht leicht fällt.
Wir sind jetzt wirklich an einem sehr interessanten Punkt. Du redest über dein Zuhause, es geht auch um Sachsen-Anhalt, das ist meine Heimat. Es stehen wichtige Wahlen an, viele Leute machen sich Sorgen und wir kommen jetzt so langsam auf die Schlussgerade auch dieses Gesprächs hier. Du bezeichnest dich ja selbst als antifaschistischen Lokalpatrioten. Was bedeutet Heimat für dich aktuell und was ist dein realistischer Wunsch an deine Heimat? Also wie es sich entwickeln soll in den nächsten Jahren?
Dass die Leute sich hier nicht in eine Depression reinreden lassen. Dass die Leute auch die schönen Sachen sehen. Dass wir streiten, dass man guckt, dass man über Probleme redet. Sich auf das Positive konzentrieren heißt nicht für mich, nicht Scheiße anzusprechen oder Ängste anzusprechen, aber sich nicht von irgendwelchen Leuten in eine Depression reinreden zu lassen, sondern geh mal raus in Jahren, guck mal vor die Tür, 2 Minuten bis zum See, 2 Minuten bis zum Fluss, guck dir mal an, was nach der Wende passiert ist. Meine Oma Ifi, die hat immer Bilder gesammelt, ganz viele, und ich habe mir diese Bücher angeguckt damals. Ey, wenn du hier die Straßen gesehen hast nach der Wende, ja, ey, das sah aus wie Haufen Scheiße, ja. Jam ist nicht irgendwie abgehängtes Hinterland oder so, sondern wir sind eine tolle Gemeinde mit Leuten, die auch brennen und wo auch ganz viel passiert in den Sportvereinen, in den kulturellen Sachen. Das sich zu erhalten, das sich als Gemeinschaft im Kleinen zu erhalten, bei allen Widersprüchen, das wäre, glaube ich, schon wirklich was Tolles. Und wir haben immer so einen Slogan, lass uns schauen, was uns verbindet und nicht, was uns trennt. Das mit Leben zu füllen, das würde ich mir wünschen. Und das ist auch natürlich mit dem Zeigefinger auf mich selbst. Ich war früher auch viel zu schwarz-weiß, hab's mir manchmal zu einfach gemacht. Und da aber auch vielleicht so eine selbstkritische Ebene manchmal bei anderen Leuten zu haben. Ja, nicht nur immer, sag ich mal, hart zu den anderen zu sein und so großzügig zu sich selbst, sondern vielleicht irgendwie gucken, Alter, wie ist es denn so weit gekommen, wie es gerade ist? Und haben wir wirklich Bock, irgendwelchen Heilsbringern hinterherzulaufen, die so tun, als ob auf einmal alles besser wird, nur weil man sie will? Das sind Wünsche, die ich für mich habe, wenn ich einfach auf die nächsten Jahre gucke. Ich hoffe, dass Hansa Rostock aufsteigt. Ich hoffe, dass ich sehr oft an der Ostsee sein werde. Und ich hoffe, dass wir noch lange, weil das steht dann auch für vieles, das ist von Jahr zu Jahr, gucken wir. Und ich hoffe, dass wir noch lange dieses Wesen-Jahren-Festival machen. Ob wir die Kraft dazu haben, ob wir Lust dazu haben, das ist eine andere Frage. Aber trotzdem, mit allen Höhen und Tiefen kann ich dir sagen, würde ich mich freuen, wenn wir sagen, ey, wenn das noch in 10 Jahren ist. Wir sind jetzt dieses Jahr im 10. Jahr und wenn wir in 10 Jahren noch das 20. feiern können, das würde für mich für viele stehen, dass noch nicht alles Scheiße ist. Ich habe einen Freund, der war in Thüringen Pfarrer, Lothar König, der hat sich schon WDR mit Stasi angelegt, dann nach der Wende mit den Nazis, aber auch immer mit eigenen Leuten. Und der hat immer erzählt, wenn wir bei dem Quatsch haben, der ist leider gestorben, dass es in der Bibel gibt, sagt er immer, es gibt so 7 gute Jahre und 7 schlechte Jahre. Ja? Und ich würde sagen, wir sind noch in den letzten guten, dann kommen die harten. Aber das Wichtigste ist, dass man in diesen guten Momenten, in diesen guten Zeiten Kraft tanken muss für die noch stürmerischen Zeiten. Und das ist das, was ich mir für viele Menschen hier wünschen würde, dass sie tolle Momente für sich finden, fernab von Weltuntergangsstimmung, fernab von sich in eine Depression reinreden lassen, um dann für die wirklich bitteren Jahre vielleicht teilweise im großen Teil sich selber auch so eine Krafttankstelle geschaffen zu haben.
Interessante Analyse, viele Parallelen zu Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt. Viel interessanter Blick auch auf die Kunst, auf die Rolle der Kunst. Wir haben für jeden Gast, der hier im Podcast ist, ein kleines Abschlussritual. Das sind 3 ganz kurze Fragen und das war's dann schon. Die runden das ganze Gespräch hier ab. Das sind 3 kurze Fragen, musst du einfach subjektiv kurz beantworten. Die erste Frage ist, welche Themen entscheiden denn über die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt?
Ich glaube, es gibt nicht das eine Thema. Ich glaube, es gibt viele, aber das Hauptthema ist die Berliner Politik.
Sind das beides aus deiner Sicht Schicksalswahlen?
Nein, ich halte nichts von so Weltuntergangsstimmung. Das ist für mich wie Propaganda und also von wie vielen Schicksalswahlen ich jetzt schon in den letzten Jahren gehört habe und wie viele Schicksalswahlen uns bestimmt noch bevorstehen werden. Es sind wichtige Wahlen, keine Frage, so, die bestimmt auch richtungsweisend punktuell sind. Aber man kann sich davon verabschieden, dass es mal jetzt die Schicksalswahlen sein werden, ja.
Und 3. Frage, wo steht Ostdeutschland am Ende dieses Jahres nach den beiden Landtagswahlen?
Ich denke geografisch immer noch genauso wie vorher.
Vielen Dank, Jan Gorkow von Feine Sahne Fischfilet.
Alles klar, danke fürs Gespräch.
Das war 2,1 Millionen. Danke fürs Zuhören. Wir sind der Politik-Podcast von MZ und Volksstimme im Wahljahr in Sachsen-Anhalt. Hier bekommt ihr die wichtigsten Informationen rund um diese so wichtige Landtagswahl. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns und empfehlt uns weiter an Menschen, denen Politik in Sachsen-Anhalt genauso am Herzen liegt wie uns. Oder schreibt uns eine E-Mail an podcast@volksstimme.de. Wir lesen alles. Danke fürs Zuhören. Das Team hinter dem Podcast. Wir sind die 4 Hosts. Elisa Schulz, Max Hunger, Lenard Bellon und ich, Jan Schumann. Redaktion Frank Rogulis. Mitarbeit Frank Krause, Till Gerloff, Anna Holski, Gregor Rittelmeier. Grafik Tobias Büttner.